Moin Moin, hier ist Olli von der Kavita Kreativbrauerei.
Hallo, hier ist Holger von Bierleben.
Hier ist von Elminia.
Servus, hier ist der Richie.
Hier ist Marc von Profaktum.
Servus, herzliche Grüße, euer Sebastian Briller und Steffen vom Brauhaus Riegel.
Moin Moin, der Hans aus Aschaffenburg aus dem bayerischen Nizza. Servus.
Hi, servus, hier ist der Sebastian von Kraftbräu. Herzlich willkommen.
Männerabend.
Männerabend.
Männerabend. Männerabend. Ein wunderbarer Podcast und für mich absolut lebensnotwendig.
Prost.
Cheers.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Männerabend-Spezial. Mein Name ist Dennis und wir sind heute in Hamburg, aber nicht wie sonst in meinen heiligen Hallen, sondern in den heiligen Hallen vom Christian. Dr. Christian Temme, RMI Analytics. Und Christian, was verschlägt uns hier zu dir?
Tja, weiß ich auch nicht, wie ihr hergekommen seid. Nein, wir sind ja hier in der Nähe der Hafen City mit unserem Büro und wir beschäftigen uns jeden Tag hauptberuflich mit dem Thema Braugerste, Malz, Hopfen, das ganze Thema Rohstoffversorgung weltweit.
Und die Versorgung ist ja gerade bei uns immer ein wichtiges Thema.
Genau.
Auch. Die muss sichergestellt sein.
Genau. Und ja, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger und du warst ja auch mit auf einer unserer Events. Das war eine Crop-Tour nach England und da haben wir im Prinzip ja schon das Thema angesprochen. Alte Braugerstensorten, welchen Einfluss haben die aufs Bier? Und dazu haben wir eine Veranstaltung gemacht in Nürnberg vor der Brau-BW-Halle. Mhm. Und dazu gab es auch einen Wettbewerb und da haben 10 Brauereien ihr Bier dann mitgebracht nach Nürnberg. Und davon haben wir heute hier 7 Stück noch auf dem Tisch und können uns da mal ein bisschen durchtrinken.
Ja, wo wir gerade beim Thema Flaschen sind, auch er ist heute dabei, das ist der Reinhold. Hallo Reinhold.
Das ist wie ein Elfmeter, dass du dich immer noch darüber freust, über deinen eigenen schlechten Wortwitz. Ja, hallo, ich freue mich sehr hier zu sein tatsächlich. War ja hier auch noch nie. Und
ja, und Reinhold hatte eigentlich Termine. Ja, vielleicht wird er nachher noch berichten. Extra die hat er heute verschoben. Und
auf gestern nämlich.
Henrik hat extra eine Stunde weniger gearbeitet als sonst. Hallo Henrik.
Ja, muss auch mal sein, ne? Aber für Bier macht man sowas.
Für Bier macht man sowas.
Ich dachte eine Stunde mehr, ist ja schon 16 Uhr.
So, wir sind sehr gespannt, was wir hier Schönes haben. Wir haben insgesamt 3 Biere von den 10, die wir heute nicht mehr probieren können. Da hat es unterschiedlichste, also von einem gab es irgendwie nur 4 Flaschen gefüllt.
Und so genau, weiter. Das war der Brauer aus Indien. Der kam tatsächlich mit 5 Flaschen aus dem Flieger und dann auch direkt zu uns da, zu dem Symposium, hat die abgeliefert und die waren natürlich dann für die Jury. Und auch die Teilnehmer durften das abends dann natürlich nicht mehr oder konnten das abends nicht mehr verkosten. War halt schade. Er hat es echt versucht, aber die indische Bürokratie hat ihm da einen Strich durch die Rechnung. Er wollte wirklich einen Keg schicken.
Ja.
Keine Chance. Wow. Und die anderen beiden, das eine ist leer getrunken worden an dem Abend. Das Kellerbier aus Schweden.
Oh, okay.
Von Nils Oskar. Sehr schade. Hätte ich gerne heute hier euch auch angeboten. Mhm. Und Skagit Valley Malting, das war tatsächlich dann nur noch Fassware da. Ja, das Fass ist auch leer.
Ja. Ja. Das heißt, mit wem starten wir jetzt?
Wir haben jetzt das einzige aus der Kategorie Weizenbier. Mhm. W2 einzigartige Biererlebnisse. Dahinter steckt ein Brauer namens Martin Wörner. Und er hat hier ein Bier gebraut mit einer alten Landrasse, einem Landweizen, laufender Landweizen. Ja, ganz spannend. Ich will auch mal reinriechen hier.
Vor allem, wenn ich das richtig sehe, mit Frischhopfen.
Jawohl.
Gebraut. Hallertauer Perle, Spalter Select. Und du hast ja schon richtig gesagt, Indien ist dabei, Deutsche waren vertreten, Amerikaner, großbritannische Brauerei war dabei.
Schweden,
Österreich. Also ja. Das Feedback auf diese Ausschreibung, auf diesen Event, den ihr da ins Leben gerufen habt, die war gut. Total. International, also schönes Feedback.
Total. Also man muss ja auch sagen, das waren ja dann die 10 auserwählten Finalisten. Und insgesamt hatten wir 28 Bewerbungen aus, ich glaube, 9 Ländern. Also es war noch Litauen dabei und jetzt muss ich lügen, entweder Frankreich oder Italien. Also es gab eine Vorauswahl auf dem Papier. Das heißt, sie mussten erstmal eine Story erzählen zu dem Bier, wie sie das brauen, was sie halt an Malz verwenden, welche Sorten da eben eine Rolle spielen. Die Braugerstensorten mussten mindestens 20 Jahre alt sein. Die Registrierung also musste mindestens 20 Jahre her sein. Wobei viele der Sorten viel, viel älter sind. Also ihr seht da auch immer Jahreszahlen so ein bisschen manchmal dabei. Also da sind Sachen, die sind teilweise 100 Jahre alt.
Ja.
Also die wurden vor 100 Jahren mal großflächig angebaut, dann komplett sind komplett aus der Landschaft entschwunden und sind jetzt über viel, viel Arbeit wieder vermehrt worden, so dass man tatsächlich von einigen wenigen Körnern jetzt wieder Mengen hat, sodass man daraus auch Bier brauen kann.
Okay. Das dauert sicherlich.
Naja, da willst du nicht warten, bis du das erste Bier kriegst. Ja. Also wenn du, ich glaube, wenn du so eine Story begleitest und da bist du ungeduldig, dann bist du am falschen Fleck. Also ja, wenn du da tatsächlich wissenschaftlich rangehst und dann irgendwann hoffst, daraus kann ja auch mal wieder eine Sorte werden, aus der dann Malz und Bier gebraut wird, dann musst du bestimmt ja ein paar Jahre Geduld haben, ne? Bis du die Mengen hast. Es sei denn, du bist jetzt Hobbybrauer und brauchst jetzt irgendwie 5 Kilo, dann wird es wahrscheinlich schneller gehen.
Ja. Ja, Randolph, wie schmeckt sie denn? Als bekannter Weißbier-Experte auch bei dir, sind bei 5,8% Alkohol, 14% Plato, haben schon gesagt, Hallertauer Perle, Spalter Select als Frischhopfen, sehr spät im Kühlschiff dann dazugegeben und hohe Drinkability, würde ich mal sagen, ne?
Ja, grundlegend, wenn du mich schon ankündigst als Weizen-Experten, kann man natürlich nur verlieren. Finde ich immer sehr schön. In der Nase hatte ich auf
jeden Fall... Also ich weiß noch, früher, wo du in Straße noch gewohnt hast, da stand jeden Abend ein Franziskaner bei dir vorm Laptop.
Gab ja dadurch wird man ja voll Experte.
Gab's doch nichts anderes.
Try and Error, ne?
Außer Rostock, ja. Ansonsten, nee, in der Nase sehr grüne Banane, also nicht so, glaube ich, die überreife Banane geschmacklich. Durch die Wet-Hopfung, glaube ich, auch sehr schön abgerundet auf jeden Fall. Es ist nicht ganz so körperreich im Gefühl wie normales Weizen. Ich nehme nochmal einen Schluck.
Ja, wenn einer nochmal einen Schluck nimmt, nehmen alle nochmal einen Schluck. Und auch Christian hat ja probiert, kurzfristig hier einen Rückzieher zu machen und hat eine angebliche Blutabnahme am morgigen Vormittag vorgeschoben.
Ja, was soll ich sagen? Man muss ja alle Register ziehen, um euch hier aus dem Spiel zu nehmen.
Leider nicht.
Die hat leider nicht funktioniert. Ja. Das Bierglas in der Hand bekräftigt dein Argument auf jeden Fall.
Also ich finde halt das Spannendste an der Beschreibung hier ist das Kühlschiff. Ich habe neulich mal eins gesehen, tatsächlich live, ist echt beeindruckend. Das ist natürlich eine ganz alte Art, die Würze runterzukühlen und am Ende dann auch dieses Dryhopping zu machen.
Ja.
Wobei halt auch ein Risiko, na klar, du machst das eben unter kompletten Sauerstoffeintrag. Manchmal ist das ja auch gewollt bei den Belgiern und so, aber hier ist es tatsächlich bei dem Bier und auch bei dem, was ich da kennengelernt hatte, war es tatsächlich genau um 20 Minuten, maximal 30 Minuten, den Kontakt zwischen Dolden und Würze herzustellen. Und dann aber wieder auch nach den 30 Minuten das abzulassen in den Tank. Ne? Also sodass du auch wirklich kein Risiko hast, jetzt da zu sehr irgendwie eine Infektion reinzuholen oder Sauerstoff. Sondern einfach, um wirklich diesen Prozess, dieser im Prinzip eine Whirlpool-Hopfung mit einer anderen Technologie, mit einer alten Technologie zu machen.
Hast du da schon ein Feedback gekriegt? Oder vielleicht weißt du es auch, sind das alles Biere, die jetzt einmalig gebraut sind? Oder waren das zum Beispiel auch Biere, die jetzt so eh schon im Sortiment haben, wo du sagst, Mensch, wir haben ein Bier im Sortiment, das passt ja genau, was können wir da einreichen? Oder sind das Sachen, die einmalig gebraut worden sind? Oder hast du vielleicht auch schon von einem Feedback gekriegt, der gesagt hat, oh, ich habe das jetzt mal zum ersten Mal probiert, mir hat es selber so gut geschmeckt, das machen wir jetzt weiter als eigenständige Sorte?
Also ich weiß, dass vorher keins von den Bieren auf dem Markt
war. Okay.
Die haben alle erstmal die Story entwickelt und haben dann überlegt, wie könnte sie das dann eben brauen. Und es gab tatsächlich zwei Fälle, die dann das Rezept nicht verwirklichen konnten. Die mussten also bei einem Rohstoff sozusagen einen Rückzieher machen. Das haben wir aber erlaubt, weil das war eins der Spezialmalze zum Beispiel, was nicht verfügbar war. Es durfte natürlich nicht keinen Rückzieher geben bei dem Standardmalz, was dann ja die alte Sorte war. Mhm. Also da hätte man jetzt nicht sagen können, ach, ich habe jetzt gerade nicht die alte Sorte da. Ja.
Das war was anderes. Okay. Was haben wir noch zu Hause?
Was sehen wir denn? Ach, hier, okay, ich habe da noch einen Basismalz. Nee, also das nicht. Und also ich glaube Smash, also Chris, der wird das Ding...
Oder Sully.
Oder Sully, ja, ihr seid ja dicke.
So.
wird das bestimmt wieder auflegen, weil wir waren begeistert, er war begeistert und sein Motto ist ja Smash Single, Malt Single Hop. Und von daher muss er ja experimentieren mit wirklich interessanten Malzen, weil sonst ist sein Bier dann doch nur eins von vielen.
Ne? Ja. Das ist ja auch ein schönes Alleinstellungsmerkmal, denke ich mal. Ne?
Finde ich auch.
Ja. Ja.
Also die Kreativbrauer, das war auf jeden Fall ein Projekt. Das machen die ja auch immer wirklich als Gemeinschaftssud. Da haben die alle Hand angelegt, da hat jeder irgendwo seinen Teil beigetragen. Das glaube ich nicht, dass das so jetzt genauso wieder aufgelegt wird. Kellerbier aus Schweden könnte ich mir vorstellen. War auch das, was höchste Drinkability hatte. Leider heute eben nicht hier. Und
die Drinkability war schon fast so hoch, kann man sagen.
Ja. Das ist wegdiffundiert.
Aber auch bei RMI ist natürlich irgendwann mal der Feierabend und wenn es dann so verlockend hier
vielleicht steht. Vielleicht hat der Pilot auch einfach nur zwei Flaschen bekommen, damit er durchgelassen wurde.
Henry, wie schmeckt's dir denn? Du bist ja eigentlich auch sonst eher im Coco Psycho Brewdog Bereich unterwegs. Also man könnte schon fast auch dir das Zitat in den Mund legen, Imperial Stout oder nix, was nicht von dir ist. Aber wie schmeckt dir denn das Weizen?
Ich trinke auch andere Sachen als Imperial Stouts, muss ich mal anmerken.
Habe ich nie gesehen.
Ab und zu. Aber Weizen tatsächlich relativ wenig, weil ich das manchmal relativ schnell anstrengend finde, wenn man das zweite hat, irgendwie das immer so gleich, ja, sehr anstrengend. Und das finde ich hier nicht. Also das ist sehr, wirklich sehr angenehm trinkbar. Und ansonsten das, was Reinhold gesagt hat, kann ich auch nur unterstützen. Also sehr gelungen.
Also nicht nur gestresste Hefen, sondern auch gestresste Trinker kann es geben. Das ist, und das wollen wir natürlich heute vermeiden. Christian, was würdest du auch so, was ist unser Bier Nummer 2?
Ich würde sagen, wir gehen
zu Sully.
Ich würde auch sagen. Ich habe noch ein bisschen mehr Volumen. Also da sind noch 2-3 Flaschen da.
Perfekt. Also,
kann ja ein bisschen mehr reinkippen.
Sully ist früher bei Meisel zugegen gewesen. Ich weiß gar nicht, ist er dann zu Stone kurz? Hat da, glaube ich, ein bisschen was gemacht, noch als sie den Laden aufgebaut haben. Und ist dann eben zurück nach Würzburg mit Smash Brewing Project. Christian hat es schon gesagt. Smash Single Malt and Single Hop. Also einmal ein Hopfen. Und da haben wir auch schon zum Beispiel auf der Brauhaus Live schöne Sachen von ihm probiert. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was wir hier Schönes haben. Ein Kellerpilz mit Barke.
Genau, Barke. Barke, alte deutsche Sorte. Hm. Teilweise eben auch noch im Vertragsanbau. Also die Sorte musste jetzt nicht revitalisiert werden. Die gibt es so auch noch. Die ist auch noch nicht ganz so alt. Ich glaube 1996.
Okay. Und also gerade an den 20 Jahren.
Genau, gerade an den 20 Jahren gekratzt. Für die hat er sich entschieden. Wie gesagt, er ist halt darauf angewiesen, dass er mit einem Malz in seinem Bier natürlich wenig Variationsspielraum hat. Er kann die Biere eigentlich bis zu einem bestimmten EBC-Grad nur dunkel machen, indem man halt ein Wiener, ein Münchner Malz nimmt. Ihr seht, das ist jetzt hier nicht der Fall und deswegen hat er zum Beispiel bei der Farbe gar keine Chance mit einem Malz, logischerweise. Andere würden da natürlich locker dann irgendwas dazugeben. Mhm. Und wenn es nur 15% sind, klar, kann er nicht. Ne? Ich glaube, sein dunkelstes, was er hat, ist das Röntgen. Da ist ja das Bestmalz, das Red X dran. Okay. Und das hat sozusagen dann für ihn als einzelnes Malz die dunkelste Farbe. Ja. Aber eben dunkelrot. Ja. Und nichts Braunes oder Beiges.
Ich wollte sagen,
genau, das geht eben nicht. Ne?
Das wird dann tatsächlich schwierig. Tettnanger ist hier drin. Und Kellerpilz, ich bin ja großer Freund. Ich glaube, ich hatte auch, bin mir relativ sicher, dass ich beim European Beer Star hatte ich, glaube ich, sogar die Finalkategorie mal. Kellerpilz. Leider hat sich mein Favorit da nicht durchgesetzt. Ich glaube, die Bronze dann geworden. Aber Kellerpilz, schöner Bierstil, quasi die Mischung aus Kellerbier und einem Pilz. Das heißt, man hat immer so diese Trübe noch drin, wie man es vom Kellerbier kennt. Aber man hat eben diese schöne Hopfenbittere drin, die man eben ganz klassisch vom Pilz kennt. Gibt es auch ganz oft dann, dass das Kellerpilz quasi schon so Richtung IPL oder Richtung Pale Ale interpretiert ist, je nachdem, was für Hopfen man da nimmt. Das ist hier nicht. Tettnanger, ganz klassisch, bringt eine schöne Bittere rein. Und Henrik, das wär jetzt so ein Bier, so ein fairen Bier, könnte ich mir
ja vorstellen. Der klassische Pilz, würde ich fast sagen. Und also richtig, wirklich angenehme Bittere, so wie man sich das vorstellt.
Vor allem nicht so süß, das ist ja auch mein Kriterium, was ich bei Bieren, die südlich von Bremen eingebraut oder Pilzbieren, die südlich von Bremen eingebraut werden, oft habe, dass die mir zu süß sind. Das hat man hier gar nicht.
Nee, also das ist sehr gelungen tatsächlich. Und auch was wirklich für, wo man gerne mal 2-3 von trinkt. Also
erinnert mich an das Riegle, an das Amaris 50.
Boah, wie lange ist es her?
Weiß ich nicht mehr.
Lange ist es her.
Also bei mir ist nur das Dulz jetzt so unfassbar im Kopf geblieben.
Das ist immer noch weiß.
Das ist immer noch verklebt alles.
Ich finde die Frische von diesem Tettner genial. Mhm. Also grasig, ne? So ein bisschen.
Ich glaube, das Frischhopfenbier, was wir damals gemacht haben, wo ich gefahren bin, Markus auf der Rückbank den Hopfen gezupft hat und Ferdi das Bier vorbereitet hat in Dortmund. Ich meine, das wäre auch Tettnanger gewesen. Also
es hätte nur noch gefehlt, das Bier gebraut im Auto direkt.
Ja, das wäre eigentlich professioneller gewesen.
Also das wäre geil. Auf der Motorhaube.
Es war so viel Stau um Stuttgart rum. Wir hätten es, glaube ich, tatsächlich auch da einbrauen können. Aber
das wäre eine Story gewesen auch nachher.
Das auf jeden Fall. Es war so viel Stau, dass du da auch die Gärung durch hast.
Staudi?
Ja.
Okay. Wir hatten einen Brauer jetzt da, der hat über sein Projekt erzählt in Kanada, in Alberta. Und der wollte eben komplett regionales Bier machen. Hat natürlich dann wunderbar die Braugerste und das Malz dann irgendwo aus der Gegend bekommen gehabt. Hat er auch den Hopfen aus Kanada bekommen. Bei der Hefe, da war dann eben das Problem, was hat er gemacht? Er hat einen Hefestrang genommen, hat den in eine riesen Badewanne so angesetzt, vermehrt und ist dann mit dem Pickup-Truck einfach durch die Gegend gefahren, so einen halben Tag. Und hat dann praktisch die Hefe sozusagen an der Alberta-Atmosphäre dann gedeihen lassen. Und damit war es dann eben eine lokale Hefe. Ja, total geil. Er hat ein Video von gemacht. Also war total begeistert. Der Typ war echt genial. Ja, ich glaube, was hier beim Wettbewerb, wo das Bier es beim Wettbewerb etwas schwer hatte, war jetzt hier den Malzcharakter wirklich rauszubringen und für den Otto Normalverbraucher dann vielleicht auch erklärbar zu machen.
Ne? Ach, toller Schaum auch, ne?
Ja, super.
Ja.
Zu unserem Freund Sully noch mal ein Bildchen schicken.
Ja, ja, sehr gerne. Der wird sich freuen. Herr Kellerp ist tatsächlich, als wir beim Bierbotschafter waren im Grosch, da haben wir, glaube ich, immer abends und auch in der Mittagspause immer nur Weizen getrunken, weil es ein super süffiges, 5%iges Weizen war. Und dazwischen war ihr unser Geschmacksnervenreinigungsbier, das Kellerpilz von denen. Und das war auch sehr, sehr lecker tatsächlich. Also
sehr charmante Beschreibung auf jeden Fall.
Ja, also es war auf jeden Fall auch ein sehr süffiges und leckeres Kellerpilz tatsächlich, aber tatsächlich nach irgendwie 40 Bierstilen am Tag durchprobieren muss, willst du irgendwann einfach auch nur irgendwas nicht Hopfiges trinken.
Das stimmt.
Nach 35 IPAs, dann hast du noch...
Ich habe das mal Kalibrierbier genannt. Bei einer Verkostung, wo man dann praktisch immer wieder zurückspringt auf ein Bier. Ein Standardbier. Ich hatte da, glaube ich, auch Augustiner hatte ich, glaube ich, Helles. Und dann einfach, um die Leute immer wieder zurückzubringen zum Vergleichen. Das wäre hier zum Beispiel auch cool gewesen, hätte man dasselbe Bier jetzt nochmal gebraut oder parallel gebraut, nicht mit Barke. Ah. Ne? Gleicher Bierstil, gleiches... gleiche Maischl-Programm, gleiche Hopfengabe und so und dann aber eben nicht Barke, weil das Schwierige ist ja jetzt wirklich, da rauszuschmecken, hat die Barke jetzt einen Einfluss? Ist es vollmundiger, hat es mehr Protein, ist die Schaumstabilität vielleicht dem Malz geschuldet und. Und das konnten wir natürlich an dem Abend so nicht darstellen.
Ja. Aber vielleicht auch nochmal aufzugreifen, wir haben da schon drüber gesprochen, ich verlinke das natürlich nochmal an dieser Stelle, nochmal der Hinweis, den Bericht, den wir gemacht haben, eben von der Braugerstenfahrt, da hast du ja nochmal drüber gesprochen, warum gerade in Zeiten des Klimawandels, auch wenn ja nicht alle führenden Politiker dieser Welt den so sehen, die Notwendigkeit auch im Zuge des Klimawandels vielleicht dann doch die ein oder andere ja ältere Braugerstensorte wieder ja etwas in den Vordergrund zu schieben.
Ja, ich glaube, einmal das, also das Thema Klimawandel, also Dürre und hitzebeständige Sorten zu züchten, da kann es nie nicht schaden, wenn man wirklich den Genpool, so wie er mal da war, dann auch erhält. Und das ist ja die Gefahr, dass du halt einfach Sorten nicht mehr hast, die nicht einkreuzen kannst und damit dann eben wo die Biodiversität verlierst. Und wir haben das ja erlebt in England, ne? Da auf dem einen Feld, da waren ja eine moderne Sorte, eine alte Sorte, eine richtig alte Sorte, also wir reden von 100 Jahren und älter, die standen nebeneinander und es war ja nun das Extremjahr. Und die moderne Sorte hat in diesem Jahr halt total unterperformt, hat also nicht die normalen 8 Tonnen pro Hektar geliefert, sondern irgendwo so 3-4, wie auch viele andere Sorten hier in Norddeutschland oder in Skandinavien total eingegangen sind unter der Hitze. Und die alte Sorte, die hat zwar weniger Ertrag gebracht, wie immer, wie auch in den Vorjahren, aber die hat sie konstant geliefert. Also auch in diesem Extremjahr hat die alte Sorte mit ihrem Wurzelgeflecht, mit ihrer Standfestigkeit, mit ihrem gesamten genetischen Pool, hat die also das gut weggesteckt, sagen wir mal so. Der Farmer hat gesagt, hier, die hat das einfach mal so weggebügelt. So, und das ist jetzt vielleicht ein einmaliges Phänomen gewesen, Zufall, wie auch immer, aber es zeigt zumindest, dass man dieses Genmaterial nicht einfach ausfaden lassen darf.
Ja.
Ja, und hier war schon echt ein schwieriges Thema, fand ich. Also rauszukitzeln, was die Sorte oder das Terroir, also da wo sie gewachsen ist, ne, unter welchen Bedingungen, welchen Einfluss die aufs Bier haben, das ist schon nicht ganz ohne.
Ja.
Und Quintessenz, ganz klar, von dem Symposium war auch am Ende, da gibt es ein paar Themen, die lohnt es sich mit Sicherheit auch weiter zu verfolgen. Aber wir sollten alle stolz sein auf auch das, was die modernen Sorten natürlich der Landwirtschaft gebracht haben. Und jetzt nicht irgendwie plötzlich hier anfangen, mit alten Sorten das ganze Land zu übersehen.
Ja.
Weil das hat ja natürlich auch Krankheitsresistenzen gebracht, das ganze Thema Ertrag. Ne? da haben wir mit Sicherheit 10%, 20%, 30% Ertrag rausgekitzelt in den letzten Jahren. Aber es ist ein tolles Thema, finde ich, für Brauer, die sich abheben wollen, die bislang nur auf Hopfen gesetzt haben oder mit der Hefe experimentiert haben und immer gesagt haben, gut, Malz, ja, macht Farbe, macht ein bisschen Röstaromen durch Röstmalz, Karamell, Toffee und so, und das war's dann.
Ja.
Das ist nicht richtig. Also da bin ich überzeugt, dass man da auch mehr machen kann.
Ja, ich kenne es halt von Pyraser. Ich kenne die Biere, Reinhold kennt besonders die Schollen von unseren Freunden von Pyraser. Und die haben entweder ein 6-Korn oder ein 7-Korn Bier. Das habe ich immer schon, 6-Korn, habe ich immer schon gerne getrunken. Und einfach die Möglichkeiten, die man dann da als Brauer hat. Natürlich kannst du ganz klassisch irgendwie Gerste machen, aber auch da der Bereich, irgendwas mit Roggen zu machen oder mit Dinkel oder mit Emmer und so weiter. Ich glaube, Wiedenburger hat auch ein Emmer-Bier und sowas. Ne? Ich glaube, Wiedenburger hat da das 7-Korn-Bier. Einer hat 6, einer hat 7, genau. Ganz, also, ganz spannend. Das
Emmer-Bier gibt es ja auch. Fun Fact, wo du es von auch erwähnt hast mit Umwelt, das Bier ist tatsächlich gebraut mit 100% Solarenergie.
Geil. Das steht aber auch. Das steht ja auch nicht raus.
Total.
Also ich merke diese Sonneneinstrahlung auf jeden Fall.
Vielleicht
diesen
Sommergeschmack mit drin.
Also mir hat es auch ein bisschen windig geschmeckt. Ich hätte ja auch gedacht, dass Windkraft auch Solar?
Windkraft ist ähnlich
oder
Solar.
Oder das dann Öko?
Ist ähnlich Solar wie Radio. Wo stehen die?
Tatsächlich, ja.
Das haben wir immer schon drauf.
Gut, in Würzburg scheint die Sonne tendenziell aber auch öfter als in Hamburg. Wobei dieses Jahr kann man nicht mehr kennen. Aber grundlegend ist es auf jeden Fall der Fall.
Also Glückwünsche an den Sully Smash Brewing Project aus Würzburg. Leckeres Kellerbier oder Kellerpilz in dem Sinne mit Barke. Und was bringen wir als nächstes? Reinhard lacht hier so eine große Pulle.
Ah, lass uns die nehmen.
Das Cream Ale.
Ja, aber die ist banned, das geht nicht.
Die ist banned.
Das steht hier wirklich drauf.
Banned. Extra für uns gebannt.
Jetzt ausnahmsweise mal öffnen. Jetzt sind wir hier in so einem rechtsfreien Raum hier.
Ja. Wir sind ja gerade auf hoher See und verkosten dort. Das ist
okay. Auf jeden Fall hoch, genau. Ja.
Also außerhalb der 20
auf Meilen. Auf See sind wir auch quasi.
Sind wir eigentlich auch quasi, das stimmt.
Das Wasser direkt vor der Tür.
Gießt ihr euch mal zuerst? Ich habe nämlich noch...
Noch bei dem Kühlschrank.
Wie schaut es jetzt gewinntechnisch aus bei diesem Wettbewerb? Was gab es zu gewinnen? Wie viele haben gewonnen? Wer hat was gewonnen?
Es gab 3 Sieger und einen Champion. Also im Prinzip 4 erste Plätze. Wobei wir einen nochmal herausgehoben haben. Würde ich vielleicht am Ende sagen. Vielleicht habt ihr ja auch nochmal einen können. Genau. Ja, und
nach welchen Kriterien wurden denn dann? Weil du, wie du schon nicht gesagt hast, also normalerweise ist es ja also unheimlich schwierig. Jetzt ein Kellerpilz gegen einen Cream Ale oder sowas. Also habt ihr dann... War zum einen Kriterium wahrscheinlich dann auch, wie ist das die alte Malzsorte dann zum Einsatz gekommen oder nach was seid ihr da vorgegangen?
Ja, also erstmal wurden die auf dem Papier, wurden 10 halt nominiert und da ging es wirklich darum, ist die Story schlüssig, ist das Rezept halt wirklich nach den Regeln, haben die jetzt auch wirklich genau das beachtet, was wir gesagt haben mit den Sorten und 100% Basismalz und so weiter. Und die 10 haben dann gebraut und die mussten dann eben am Tag vor dem Symposium mussten die Biere anliefern, 5 Flaschen für die Jury. Und dann gab es eine 4-köpfige Jury und Silvia Kopp hat die geleitet. Aus 4 verschiedenen Ländern kamen die und die haben dann verkostet nach den normalen Verkostungsregeln. Ich kenne mich da jetzt gar nicht so genau aus. Also das war wirklich komplett mit Punkteschema und allem drum und dran. Sind die alle durchgegangen und dann war es aber spannend. Dann gab es tatsächlich ein Ranking, was nicht dem finalen Ranking entsprach. Mhm. Also nach den Kriterien der guten Verkostungspraxis hätten tatsächlich 2 andere Biere vorne gelegen.
Ja.
Und dann haben sie diskutiert. Und das war auch gut so, weil das war auch so ein bisschen unsere Intention. Sie haben halt wirklich diskutiert, welches bringt jetzt dieses Thema wirklich am meisten raus.
Ja.
Und dann haben sie nochmal 2 Biere geändert.
Okay.
Und das ging noch mal eine Stunde. Also die haben wirklich noch mal auch noch mal gegeneinander die Biere dann verkostet.
Aber dann auch noch mal für die Stunde noch mal jeder 5 Bier, oder?
Ja, so ungefähr.
Kein Wunder, dass irgendwann als Level.
Ja, es war lustig. Also ich habe ja da so ein bisschen dann auch geholfen, habe bedient, habe versucht dann auch immer zu unterstützen, wenn sie noch Fragen hatten. Und am Ende haben sie sich dann entschieden. Und dann wurde das Geheimnis wurde dann am nächsten Tag bei dem Symposium abends zur Abendveranstaltung gelüftet. Also die Brauer waren alle da.
Ja.
Nee, nicht alle, bis auf die von Skagit Valley, weil das sind eigentlich Melzer und die hatten natürlich volles Programm, gerade Saison, also die haben gerade ihre Ernte verarbeitet, die sind nicht gekommen.
Okay.
Und alle anderen waren da und dann war richtig schön, Zeremonie und so, ja. Sieht man in dem Video ganz gut, da haben wir auf YouTube ein Video, also okay. Genau.
Ja.
So.
Cool, mit Chevalier, Hanna, Champion of Vermont und
Mais, Korn. Ja, also Rohfrucht. Das ist tatsächlich ein klassisches amerikanisches Rohfruchtbier. Ganz spannend. Also finde ich vor allen Dingen, könnt ihr gleich mal schmecken. Also ich glaube, ich finde persönlich, dass man diesen Maiskolben so ein bisschen schmeckt und riecht.
Ja, mega.
Das ist krass, oder?
Ja.
Also wie im Sommer jetzt irgendwie frisch gemachte
Maiskolben.
Oder vor allem, wenn du so eine Dose aufmachst.
Dose aufmachst, genau.
Ja. Genau so ist es.
Ich liebe ja Mais. Ne?
Ich bin auch ein großer Mais.
Also die Jungs waren da, die waren zu dritt da und die haben mich so als Typen, haben die mich begeistert. Also es war ganz toll, ich bin mit denen dann auch noch am nächsten Tag abends auf dem Schanzenbräu in Friends gewesen. Und das war phänomenal, wie die Biere dann bewertet haben da. Mhm. Und wir haben dann irgendwann ja auch mal irgendwie IPAs gefunden, nachdem wir dann irgendwie...
Endlich!
Ja, wir waren dauernd im falschen Raum, wo es das Essen gab, war auch nett, aber da waren irgendwie relativ langweilige Biere. Und dann irgendwann sagt einer, da ist noch eine Bar ganz hinten. Und das war spannend, wie sie die deutschen IPAs bewertet haben, weil sie waren vorher noch 2 Tage schon in Nürnberg und Bamberg und hatten dann natürlich auch diverse Shops besucht und hier Bibliothek und so. Ja. Und haben dann gesagt, unglaublich, wie schlecht die Frische der IPAs ist hier in Deutschland.
Okay.
Also sie haben dann mehrere Flaschen auch geöffnet und so und haben gerochen und geschmeckt und gesagt, die sind alle nicht wirklich frisch.
Ja.
Und dann hatten wir eben an dem Abend an der Bar ein wirklich vor einer Woche abgefülltes IPA bekommen. Hier von Marc Zunkel, von Bart Haas und seinem Brauprojekt, genau. Und da haben sie gesagt, endlich, so schmeckt jedes IPA in den USA in jeder Bar.
Ja.
Weil die halt alle frisch sind. Und
die Kühlkette ja auch.
Genau.
Ist, glaube ich, auch schwer, gerade auch in den Spezialitätenjobs in Deutschland, so viel IPA zu verkaufen, wie dass man es immer wirklich frisch da haben kann. Das ist, glaube ich, immer noch ein Problem leider.
Also ich hänge an deren Lippen und was auch spannend ist, Warm Town Brewery, die machen 60.000 Hektoliter. So, und ihr wisst ja, es gibt in den USA 6.000 Brauereien. Jetzt ratet mal, an welcher Stelle die stehen von den 6.000.
5.870.
5.200 oder sowas?
128.
Nein.
Was? Daran sieht man nochmal, wie krass diese Verteilung der 6.000 Brauereien, wie krass die in Richtung Microbrewery gehen und Terpomes und Nano und was weiß ich. Also sie sind mit 60.000 Hektoliter an Nummer 128.
Wow.
Und super stolz darauf auch und letztendlich sagen sie haben noch eine Größe, wo man noch ganz viel experimentieren darf.
Ist das noch Craft?
Also es waren ganz tolle Typen irgendwie und bin auch jetzt mit denen in Kontakt. Waren jetzt von den Brauereien, die jetzt dabei waren, letztendlich dann auch am größten. Ne?
Okay. Auch die Größe der Flasche, sehr sympathisch. Ja. Das finde ich sehr gut.
Was ist das, 2 Liter?
Leider nicht. So ganz komisches, das ist doch irgendwie so ein amerikanisches
Maß. 0,65.
Okay.
Ja, Reinhold, ist nicht auch von unserer guten gemeinsamen Freundin der Kirsten, war nicht auch ihr Meistersud ein Cream Ale?
Nee, California Common.
Ah, ich verwechsel die beiden immer. Ja.
Mit C halt so, ne?
Irgendwas mit C. Aber es war.
Warum weiß ich sowas, um Gottes Willen?
Das frage ich mich
auch. Aber müsst ihr ja mal die Website angucken. Das ist auch super gemacht. Also da sieht man einfach, wie die natürlich auch im Wettbewerb stehen da.
Ja.
Und wie die sich abheben müssen, auch multimedial und Social Media mäßig. Also das ist tipptopp.
So, mal gucken. Reinhold und ich sind ja nächsten April da in der Gegend.
Da müsst ihr jetzt schon ein Stückchen noch wieder. Da müsst ihr wieder. Das ist ins Land
rein. Richtung Boston da, ne?
Dennis fertig, schlafen.
Wo seid ihr? In New York oder wo?
Ja.
Ja.
Okay. Ja, aber da kann man mal, glaube ich, mal rüber chatten.
Das kann man wahrscheinlich schaffen, ne?
Ja.
So, dann gucken wir nochmal, ob wir uns da einladen.
Kann ich empfehlen.
Ein klassischer Dennis, sich einfach irgendwo einzuladen.
Es ist ein Stück hinter Treehouse. Also?
Eigentlich liegt es
da muss man sowieso
auf
hin.
Dem Weg. Die Wahrscheinlichkeit. Dear Ben, dear Scott. We're coming.
steigt sekündlich.
Vielleicht werden sie die Brauerei jetzt noch schnell verkaufen, wenn sie Reinhold gegoogelt haben. Mal gucken.
60.000 Hektoliter ist doch nichts.
Hendrik, Cream Ale. Gibt es eine deutsche Brauerei, die Cream Ale macht? Fällt dir gerade was ein?
Gerade überlegt. Letztens gab es gab es schon mal.
Ad hoc fällt mir da tatsächlich.
Ja. Doch, sogar hier Ratsherr hat doch schon mal eins gemacht.
Ich wollte gerade sagen, Ratsherr hat jetzt auch die erste Brauerei, die mir eingefallen ist.
Ja.
Natürlich auch mit Ihnen als amerikanischen Braumeister da natürlich auch ein sehr nah dran, sage ich mal.
Sonst wird es wahrscheinlich schon fast dünn jetzt spontan, aber.
Es gibt bestimmt.
Gibt es ganz bestimmt,
ja. Ein komplett mega rarer Bierstil.
Also auf jeden Fall. Die Brauerei 2010 gegründet, jetzt schon auf Platz 128. Wer also heute seine Brauerei gründet, hat auch noch ganz gute Chancen, da vielleicht vorne mit dabei zu sein.
Also auf jeden Fall. Warst du nicht derjenige, der gesagt hat, jetzt eine Brauerei aufmachen? Auf keinen Fall.
Ich persönlich würde auf keinen Fall eine Brauerei aufmachen. Aber
wenn andere Leute ihr Geld verlieren wollen.
Grüße an Ben.
Aber du bist ja auch Heimbrauer.
Ja.
Wie läuft's denn da? Hast du jetzt aktuell Zeit überhaupt da?
Ach, vergiss es. Es liegt alles da. Ich habe tolle Rezepte. Ich habe im Prinzip schon alles in mein Rezeptbuch geschrieben, aber ich komme einfach nicht dazu. Ich habe es auch verlagert, muss ich gestehen, Richtung meines Elternhauses.
Okay.
Weil es einfach zu groß geworden ist für so ein Hamburger Endreihenhaus. Und habe das jetzt alles dahin gebracht, habe auch ein bisschen aufgerüstet, bin jetzt in der 50-Liter-Klasse angelangt. Und das bedeutet halt einfach alles nochmal hochskaliert. Ne?
Ja.
Und ja, ist ein gutes Lager an Malz mittlerweile auch da. Hopfen habe ich jetzt auf der Messe wieder ganz viele Proben mitgenommen.
Ja.
Also es könnten jetzt locker ein paar Sude entstehen, aber das weiß ich auch nicht. Vielleicht Weihnachten, mal gucken.
Okay.
Also nächste Projekte wäre auch tatsächlich ein 5-Korn-Bier.
Sehr schön, ja.
Ich habe jetzt mir Hafer-Malz besorgt, also getoasteten Hafer aus Österreich. Und. Auch Emma und Einkorn und sowas. Mal gucken. Dann auf jeden Fall irgendwie ein untergäriges will ich endlich mal machen. Hab da im Prinzip so einen Wein Klimaschrank mir besorgt,
ja,
wo ich dann halt so 11 bis 15 Grad temperieren kann. Okay. Das geht halt sonst ja im Kühlschrank nicht.
Sonst ist es ein
bisschen genau, ist zu kalt. Und mal gucken, ob das funktioniert. Also passt genau so ein Speidel.
Als wäre es dafür gebaut.
Ja, genau. Also das sind alles so Dinge, die sind irgendwie schon alle in der Planung, aber Umsetzung fehlt. Ja.
Männerabend, der Podcast, ja auch viel mit Selbsthilfe zu tun. Und wo wir gerade von Kühlschrank und Temperatur sprechen, Rainer, magst du nicht eine kleine Geschichte erzählen von unserem guten Freund BMW, Ben Michael Weiß?
Das ist, eine sehr traurige Geschichte tatsächlich. wollte ich auch gerade schon sagen, dafür hat sich auch unser guter Freund Ben auch, wirklich mein guter Freund, Ben,
mein guter Freund,
auch einen Kühlschrank dafür extra angeschafft, um auch untergärig brauen zu können, also extra auch so einen Kühlschrank in den Keller gestellt. Ich weiß aber nicht, ob es derselbe...
Untergärig wird der nicht bei minus 5 Grad gebraut, oder?
Das weiß man nicht genau. Ich weiß nicht, ob es derselbe oder ob das ein anderer Kühlschrank ist. Jedenfalls gab es da wohl einen kleinen Unfall. Ich bekam ein Bild nämlich von einem Kühlschrank. Und da sind, also man sah Dosen auf dem Bild, man sah Flaschen, man sah aber auch Eis auf jeden Fall, so dass vielleicht ein oder zwei Flaschen geplatzt sein könnten. Und das Kommentar zu dem Bild war, ich gehe mich dann erschießen. Dann habe ich gefragt, was ist denn da eigentlich passiert? Dann hat er gesagt, naja, Hanna, Grüße auch an dieser Stelle, hat wohl als die nächste... Ben ist viel unterwegs in der Welt und bestätigt aber dauernd trotzdem Bier, nichtsdestoweniger, obwohl er keine Zeit hat, das zu trinken.
Oder nichtdestotrotz.
Oder so. Das beim Reinlegen wohl ist an den Hahn, also an Drehrädchen gekommen von der Temperatur und ist so runtergedreht, dass eben mehrere Flaschen geplatzt sind. Ich glaube sogar fast alle Flaschen sind geplatzt.
Die Dosen sind noch heile, aber die Flaschen waren alle kaputt.
Flaschen waren geplatzt. Und mein Kommentar war, oh, ich hoffe, waren es eher die 3-Euro-Flaschen oder waren es eher die 10-Euro-Flaschen? Sein Kommentar war, wenn es bloß die 10-Euro-Flaschen gewesen wären. Es waren nämlich Cantillon, The Brewery und alles.
Aber da muss ja ein Eisschrank gewesen sein eigentlich, oder?
Also
weil die gehen schon Frierschrank, war,
oder? Ja, die werden teilweise schon unter Null, schaffen die, glaube ich, teilweise sogar.
Ja.
Gerade die alten Dinger, glaube ich. Ja. FCKW und alles.
Voller Power und so.
Wo ich hatte so eine ähnliche auch. Story in meinem Hobbyladen da Braustädtchen, wo ich so ein bisschen ausschenke und Tastings mache. Da habe ich auch einen Fass-Kühlschrank. Und das war im Sommer schön heiß, da hatte ich auch komplett auf Stufe 7 so einen alten Kühlschrank und hatte da ein Fass drin. Ja, nee, das auch. Und ich gezapft, alles lief, wunderschön kalt, auf einmal kommt nichts mehr raus. Und ich dachte, das Fass war doch gerade voll, das kann doch nicht sein. Wir haben maximal 5 Liter getrunken. Gesucht, überall Kohlensäure gecheckt, keine Ahnung, nichts gefunden. Und dann immer sagt der eine, guck doch mal, ob der Schlauch nicht an der Rückwand vom Kühlschrank einfach dran ist. Und in dem Schlauch sich das Bier gefroren hat. Und zwar genau so. Ich hatte dann mal 10 Minuten ihn nicht geschenkt.
Ja.
Und in der kurzen Zeit war im Prinzip der Schlauch eingefroren.
Das passiert mir aber auch ab und zu, wenn ich da irgendwelche Sachen im Kühlschrank habe, dass es hinten an der Wand ein
bisschen genau, hinten geht, direkt an dieser Wand.
Genau. Das ist ein bisschen tricky.
So, was trinken wir als nächstes?
Willkommen zum Männerabend, dem Haushaltspodcast.
Lass uns das österreichische nehmen, in der schönen Flasche.
Heines altes Lager mit historischer Braugerste gebraut. Wir sind bei 5,5% Alkohol. Und ich bin sehr gespannt.
Ja. Die Flasche ist aber auch sehr, sehr...
Historisches Kellerbier.
Spannend.
Erinnert mich aber an irgendwas. Also
die, das ein bisschen an die übrige Flaschen.
Richtig, stimmt. Mit so einem langen Hals.
Aber der Hals ist dafür viel zu lang, glaube ich. Ja, aber sieht einfach wie eine langgezogene, nicht NRW, doch, nicht NRW. Wer ist das? Wer ist die ganz normale NRW-Flasche?
Euroflasche? Kommt bei der Flasche immer durcheinander. Kutzi, bist du das jetzt?
Ich glaub, NRW ist diese Oettinger-Flasche. Und Longneck, danke. Sehr gerne. Ein bisschen aus wie eine Longneck-Flasche, wo man einfach aber auch den Hals endlos langgezogen hat.
Sehr cool. Also hier ist das ganze Projekt in sich geschlossen, halt historisch. Ne? Also die auch haben ein altes Brauhaus da irgendwie aus nach dem Krieg.
Antenne auf.
Hat auch irgendwie einen alten Hopfen da noch wieder reaktiviert.
Haben wir eigentlich irgendwas zu dem vorigen Bier gesagt?
Ja. Wie gut wir es fanden?
Ja, generell. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt irgendwas zu gesagt haben zu dem Bier.
Das irgendwie nach Mais riecht.
Also ich finde es halt, es war auch hohe Drinkability, ne? Würde ich sagen. Da hättest du auch gleich mal so diese große Flasche im Sommer auf der Terrasse so wegziehen können.
Gefühlt habe ich Bier immer Mais eingeschenkt. Ich habe immer noch was von einem Bier drin, obwohl alle anderen.
Nimm das zweite Glas.
Naja, okay.
Ausnahmsweise.
Aber man sieht hier ganz genau, die eine Seite benutzt diese. Was ist das für eine Form? Ich komm, wie gesagt, bei den Glasformen immer durcheinander. Und die andere Seite.
Ich dachte, bei den Flaschenformen.
Nee, bei Flaschenformen kommt Dennis durcheinander. Ich komme bei den. Ja, ich würde eine zweite Flasche aufmachen.
Ja, dann mach das doch.
Mal ran, immer ran.
Die eine Hälfte benutzt Teko-Pokale und die andere benutzt diese runden, bauchigen Dinger.
Das ist eine Gewissensentscheidung.
Gläser. Leider keine Spiegelaugläser im Haus.
Oh mein Gott.
Tut mir so leid.
Aber, ja, aber liebe Candy, wenn du das hörst, wir werden da bestimmt was dran ändern.
Ja, genau. Immer her damit.
Schick mal rüber.
Aber guck, dafür mit Gravur. Ja. Das ist Weihnachtsgeschenk letzter Woche.
So schwer sind die, oder? Ja. Ein historisches Kellerbier mit Heines Helser, 1959 aus Österreich.
Genau, die Sorte wurde praktisch 1959 registriert. Ist damit auch deutlich älter, zum Beispiel als die Barke da aus Deutschland. Genau, und dann haben sie eben sich für ein Kellerbier entschieden. Finde ich auch gerade für das Thema Malz einfach ein idealer Bierstil.
Schönes Bier. Schöner Bierstil dafür, ja.
Genau, Märzen, Kellerbier, ich glaube, das war auch so ein bisschen, hat sich durchgezogen. Ne? Die Engländer haben da natürlich so ein bisschen andere Namen dafür. Ja, aber letztendlich.
IPA zum Beispiel.
Ordinary Bitter, genau.
Session Keller Bier, kommt das noch?
Vielleicht also leicht buttrige Note, ne? Hm. Also ein bisschen. Ziemlich. Ich glaube auch, sie haben es relativ kurzfristig gebraut.
Ah, okay.
Also ich behaupte jetzt einfach mal, das war dann so Knall auf Fall. Also es hätte wahrscheinlich noch entweder ein bisschen länger in der Hauptgärung sein müssen oder wie auch immer. Also es ist ein bisschen zu, finde ich, ein bisschen zu viel. Die Acetyl.
Ist auch relativ schwer, ne? Relativ vollmundig. Mhm. Also das, was
vorher
was wir beim Weizen nicht hatten, wo man sagt, oh, eigentlich ist das Weizen viel vollmundiger, viel schwerer. Das war schön Session Drinkability-mäßig.
Ja.
Und hier ist es wirklich so, wenn du davon einen Humpen hast, da trinkst du eins und trinkst dann was anderes. Ne?
Das finde ich auch. Wobei ich sagen muss, ich finde das hier ganz geil irgendwie bei dem. Also das hat was.
Also früher haben die Menschen noch mehr getrunken.
Also das finde ich halt spannend, wenn das jetzt wirklich so war damals, wenn die das mit dem Brauhaus auch gar nicht anders hinkriegen konnten. Hm. Das wäre halt mal spannend, weil dann würdest du jetzt ein Bier im Glas haben, wie du es vielleicht tatsächlich nach dem Krieg so in Österreich, Deutschland, Bayern, wie auch immer, irgendwie bekommen hast.
Ja.
Das fände ich halt wirklich, das finde ich immer sowieso interessant, wenn man dann halt auch mit alter Technik das versucht auch wirklich zu rekonstruieren. Weil dann hast du so ein bisschen das Gefühl, okay, so müsste das Bier damals geschmeckt haben.
Ja, schade, dass Figold nicht dabei ist, der hätte noch von damals erzählen können.
Auch hier 1449, was da steht.
Ja, besonders
da. Kartoffelkrieg.
Auch
die gute Zeit nach dem Abitur. Oh.
Hatten wir im Abitur die fertig.
Schönsten 5 Jahre.
Ganz genau. Wow.
Herrlich. Ja, aber die Österreicher, ich finde total spannend, was da gerade abgeht. Also auch wenn du siehst, was da so berichtet wird in der Sommelier-Ausbildung, in der Vielzahl der Brauereien, also da passiert einiges.
Ja, meine guten Freunde von Stiegel, die ja da auch immer mit ihrer Kreativabteilung ordentlich vorweggehen und generell einiges Spannendes. Du warst ja auch Urlaub im Anschluss an das Berufliche.
Ja, genau. Also auf dem Weg, eigentlich auf dem Weg in den Urlaub dann, in die Alpen, haben wir da Halt gemacht. auf dem Weg ins Zillertal sind wir da vorbeigefahren, gut Wildhut oder Wildshut, ja. Also praktisch die Craft-Schiene von Stiegel, aber auch die Craft-Melzerei, die landwirtschaftlichen Versuchsfelder, also es ist ja wirklich so ein in sich geschlossener Gutshof, wo du, die haben alles dort. Die bauen Hopfen an, die haben verschiedene alte Sorten, das Essen aus dem Restaurant, also die Schweine und so, die werden da direkt vor Ort gehalten, das ist toll. Kann ich nur jedem empfehlen. Da kann man wirklich mal im kleinen regional kompakt sehen, was bedeutet, halt ein Bier aus regionalen Rohstoffen zu machen.
Ja.
Aber sie waren leider nicht dabei. Also ich hätte sie eigentlich, waren sie auch perfekt für mich prädestiniert, ja, hier teilzunehmen.
Okay. Rainer und ich planen ja seit vielen Jahren einen Ausflug nach Salzburg.
Anderthalb.
Bis jetzt wissen sie es noch nicht, aber das wäre tatsächlich ein Ziel. Ich muss auch nochmal unseren guten Freund, den Markus, anschreiben. Der wollte eigentlich im November schon mit uns eine Folge zum neuen Sonnenkönig gemacht haben. Da muss ich auf jeden Fall nochmal nachhaken. Was es da noch Schönes gibt. Aber auch andere Brauereien aus Österreich haben schöne Biere. Und Henrik, wie schmeckt dir denn jetzt das historische Kellerbier? Hätte dich das damals, 1945, hättest du da gesagt, so gerade noch mal ein paar Steine weggeräumt und jetzt so ein historisches Kellerbier?
Dann auf jeden Fall. Also,
da braucht man ja auch einfach ein bisschen mehr, ne? Mit so einem 0815 Kellerpilz, da ist ja nichts, ne? Das gab ja sonst nichts. Also warst ja froh, wenn das Bier ein bisschen was hatte.
Man hat schon
das
Gefühl, echt eine Mahlzeit irgendwie, ja. Also es hat schon was, wirklich. Und bei dem gefällt mir das tatsächlich wirklich sehr, sehr gut. Also nicht das, was ich jetzt mit erwartet hätte, aber ja, super spannend und mir gefällt es gut.
Reinhold.
Überraschend viel Süße für ein Kellerbier.
Ja.
Ich nehme nochmal einen Stock.
Mich erinnert es ein bisschen an so ein böhmisches. Mhm. Ja, also ist die Farbe von dieser leichten...
Ich will selber auch trinken.
Und auch tschechische Biere haben ja oft bewusst so ein bisschen Diacetyl.
Ja.
Und die wollen das ja auch so. Und das ist praktisch deren Merkmal.
Warst du eigentlich hier schon mal, du arbeitest ja hier direkt um die Ecke, warst du schon mal im Wald?
Nee, war ich noch nicht drin, aber ich habe schon so oft gehört.
Das ist auch genau dieses Buttrige
dafür. Genau, Pilsener Urquell, ne? Spezialisiert aus dem Tank, genau. Ja. Und haben auch mal so Sessions gehabt, habe ich bei Facebook gesehen, ne, wo sie dann halt wirklich das Zapfen des Bieres nochmal so rausgebracht
haben. Da war ein Kind in der Theke.
Ja, ich habe da einen Zapflehrgang gemacht, ja.
Cool.
Fantastisch.
Nee, war echt sehr nett. Also, von außen denkst du, was ist das für eine Bühne,
ja,
ne?
Ja, es ist auch relativ unauffällig. Erstmal finde ich, so, wenn man dieses kleine Schildchen da sieht und dann schwer zu erkennen. Aber es ist schon, das Bier ist, finde ich, tatsächlich was Besonderes. Das kriegt man nicht überall. Und
sogar meine Frau, die keine große Biertrinkerin ist, hat nach Reinholds Umzug, eine seiner wenigen spendablen Minuten, hat er gesagt, so, jetzt gehe ich mal eine Runde aus für alle, die hier das Zeug geschleppt haben.
Gin Tonic gemacht vorher.
Da gab's eine Runde im Wald und da hat ihr sogar das Pilsner Urquell geschmeckt. Also
welche Frau meinst du genau? Das?
Welche von dem Haare?
Oh, schneiden wir raus.
Also dieses Czech Beer Quality, ne? Also diese geografische geschützte Herkunft. Mhm. Da haben wir auch mal eine Crop Tour zu gemacht. Das ist super spannend. Also die haben sich da tatsächlich komplett die gesamte Wertschöpfungskette, Hopfen, Malz, also Braugerste, inklusive des Brauverfahrens, ist in dieser geografischen Herkunft geschützt. Also du musst Dekoktion machen für ein tschechisches Bier. Du kannst jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Single Infusion oder sowas machen. Mhm. Nein, es muss Dekoktion sein, also muss ein Kochprozess, eine Teilmeische gezogen werden, gekocht werden. Nur dann darf es sich eben Czech Beer Quality nennen. Und dann gibt es halt auch Braugerstensorten, die nirgendwo anders gibt, die halt verbunden sind mit natürlich im Prinzip der tschechischen Anbauregion Mähren. Das ist so das Hauptanbaugebiet in Tschechien. Und das haben die ganz geschickt gemacht. Also die haben damit im Prinzip ja auch ihren Rohstoffmarkt und ihre nationale Rohstoffversorgung ein bisschen geschützt.
Ja. Ne?
Weil du kannst jetzt da nicht irgendwie ein Malz reinschmeißen, was aus einer Standardbraugerste aus Deutschland, Polen oder sonst wo ist.
Wie die Bayern sicher die Farben Blau und Weiß auf ihrem Bier haben schützen lassen.
Ja.
Also auch da, wenn irgendwann mal die Farbe ausgeht, die Bayern haben sie schützen lassen.
Das ist auch krass, wenn du hier so Helles im Getränkemarkt kaufst. Ne? Also fast immer spielen diese Farben ja eine Rolle, ne? Bei den vielen Brauereien, die mittlerweile hier echt so standardmäßig zu kriegen sind. Was ich auch gut finde. War also ein bisschen Monokultur in Deutschland. Im Norden eher Pilz, vielleicht mal noch ein Weizen und im Süden eher Helles und Weizen. Boah. Ja, nehmen wir das, wa? Was du da in der Hand hast.
Reinhold greift schon interessiert zum nächsten Bier.
Das ist der Tiny Otter, steht da drauf.
Tiny Otter.
Das ist unser Freund Otter Pulli.
Werde ich mir auf jeden Fall gleich mal schicken.
Und ist ein extra Special Bitter Cask.
Genau.
Komplett richtig lese.
Auch spannendes Projekt zwischen einem Melzer und einem Brauer. Tiny Rebel, sehr bekannt mittlerweile, also macht tolle Biere in UK.
Ich durfte damals als einer der ersten die Biere probieren, weil unser guter Freund Michael König, der mittlerweile für Meisel & Friends das Liebesbier in Bayreuth macht, hat damals noch für Bier Deluxe gearbeitet. Und Bier Deluxe hat gestartet, diese Biere zu importieren, exklusiv. Und dann haben wir quasi einmal zum Start die komplette Range von denen zugeschickt.
Wow.
Und die machen sehr, sehr schöne Biere. Also da sind einige leckere Sachen bei gewesen. Und mittlerweile, ich weiß gar nicht, gibt es Bier Deluxe noch? Ich glaube ja, aber
ja. Ich glaube. Schwieriges Thema.
Ja? Hast du investiert?
Nein,
wovon denn? Ach so, ich dachte,
ja. Wovon denn?
Lego oder so.
Geld oder was?
Nein, aber ich glaube, also Tiny Rebel habe ich mittlerweile auch woanders schon gesehen. Also es ist nicht mehr so, dass die nur noch exklusiv über...
Ich meine, die gibt es woanders exklusiv, oder nicht?
Ja.
Ich meine, die sind bei Achim importiert, glaube ich.
Das ist möglich, nämlich, das weil Yannick nämlich auch irgendwann mal eine Flasche...
Nein, Achim importiert die.
Ich hatte jetzt ein bisschen was gesehen. Also das kann sein. Tiny Otter.
Tiny Otter, genau. Also Zusammenarbeit von Mantins, einer der großen Melzer, der britischen Melzer. Auch übrigens ein Hersteller.
Das riecht ja schon fast.
Der Hersteller von vielen dieser Braukits, wenn ihr mal guckt, diese Braukits, wo dann halt Malzextrakt und so dabei ist gleich, wo im Prinzip nur fünf, also Deckel auf, heiß Wasser drauf, wie 5 Minuten Terrine,
ja.
Die kommen häufig von Mantins. Also okay. Da hat Mantins als Melzer so eine kleine Marktlücke irgendwie schon lange besetzt. Ja, und wie gesagt, die haben Maris Otter halt, das ist die Braugerstensorte, das ist eine Winterbraugerste. Ganz interessant, die sich tatsächlich in England einfach sehr gut macht mit diesem Küstenklima. Und Maris Otter ist wirklich keine kleine Braugerste mehr. Die ist also alt und hat aber mittlerweile schon einen richtigen Siegeszug sowohl auf der Insel als auch in den USA angezogen. Also da reden wir schon von 5-stelligen Tonnagen, die da produziert werden und auch verschifft werden und so weiter.
Tonnagen, ein Wort, das ich auch noch nie gehört habe bis jetzt.
Ja, bei mir ist der Schifffahrt an, dann kennst du das.
Nichts Deutsch, kommt aus Hamburg, weiß ich nicht.
Ja, das ist spannend, ein Geruch.
Also, die Melzerei wurde gegründet 1921, die Brauerei in 2012, 5% Alkohol, 14,5 Grad Plato, Cascade Eldorado und Matueka Hops verwendet. Und das riecht man auch schon direkt, wenn man hier reinriecht, diese Feuchtigkeit. Des Hopfens mit dieser, was man schon eine Farbe auch entnehmen kann, der Karamelligkeit. Also, ich bin natürlich komplett voreingenommen, aber das ist bisher mein Lieblingsbier. Reinhold, wie schmeckt's dir? 5% ist ja...
War der erste Schluck.
Achso. Henrik, wie schmeckt's dir?
Also ich muss erstmal sagen, ich finde den Geruch tatsächlich ein bisschen... Ich muss erstmal dran gewöhnen ein bisschen. Das ist sehr intensiv und... spannend, aber sehr intensiv.
Das kriegst du aber irgendwie genau auf der Zunge, finde
ich. Muss dann auch so ein bisschen Tee, ne? So schwarzer Tee
nach hinten raus. Genau, finde ich auch.
Ja, ich nehme erstmal mal einen Schluck, würde ich sagen.
Reinhold trinkt ja nur noch Ingwer-Tee in letzter Zeit.
Nein, ich trinke auch ganz viel Earl Grey.
Also, nehmt zu Hause eure Reinhold-Poster von der Wand. Es ist einfach nicht mehr das Glas.
Nein, ich kann nicht mal von der Wand nehmen.
So, das ist fett.
Bei Reinhold muss ich immer an Helge Schneider denken. Ja. Das alte Reinhold-Helge Schneider.
Ja, sowieso. Ja. Das war auch, ich in der Verkostung hat mich einer die ganze Zeit zugelabert. Du kennst das alte
Reinhold-Helge-Spiel. Genau.
So, nein, was denn? Ja, das muss ich mir mal angucken. Ich so, ja, mal gucken.
Hast du es denn mal angehört?
Ja, geguckt.
Ich habe auch 10
Minuten. Ich habe auch 10 Minuten. Das ist so lang, ganz ehrlich. Vielleicht irgendwann in
normalen. 40 Jahren, es würde sich lohnen, vielleicht sogar mal einzuspielen.
Reinhold, Helge.
Genau.
Reinhold. Das hätte mir auch nämlich vorgemacht, daher weiß ich das. War eine super Verkostung.
Das geht ewig.
Wow. Aber grundlegend. Ja, ich finde, also es wird, glaube ich, nicht mein Lieblingsbier von den ganzen, weil dafür fällt das andere besser. Ich weiß nicht, ich finde es so ein bisschen nicht schlecht oder sowas. Also es ist einfach ein bisschen.
Also ich finde, es kombiniert die Definierbarkeit der anderen Biere mit so ein bisschen dieser schwere Vollmundigkeit, was wir gerade bei dem einen Bier so ein bisschen, was bei dem Kellerbier so ein bisschen gestört hat, finde ich hier durch den Hopfen und die Kohlensäure, die ja auch durchaus gegeben ist, finde ich das sehr schön abgerundet tatsächlich. Also es ist eckig und kantig, aber es hat Charakter.
Vor allem die Kohlensäure, du erinnerst dich, verwunderlich für einen
Kask.
Aber das hatte ich vorhin ja schon gedacht, das war ein bisschen das Problem, dass die Jury tatsächlich ja das Flaschenbier bekommen hat. Und abends hat Mantins und Tiny Rebel wirklich einen Cask kredenzt. Und das war ein ganz anderes Bier. Ganz anderes Bier. Also die Jury hat gesagt, eigentlich hätten wir es jetzt nochmal bewerten.
Das hat wahrscheinlich dann tatsächlich wie Tee geschmeckt, ne?
Also es war natürlich dann deutlich anders von der Essenz und nicht so karbonisiert. Das war auch länger gelagert natürlich noch. Das war ja irgendwann abgefüllt hier.
Ja.
Und dann in der Flasche. Und das andere war ja dann wirklich bis zu dem Abend noch in dem Holzfass.
Ja.
Und das war auch natürlich dann entsprechend ohne Durchflusskühler, also so wie man das halt macht. Also abends haben die Leute wirklich ein anderes Bier bekommen als die Jury. Das war ein bisschen schade. Das müssen wir nächstes Mal irgendwie anders hinkriegen.
Ja.
Gut, aber ja, ist halt was Besonderes, ne? So ein Cast.
Ja.
Zumindest auf einem europäischen, also auf einem zum deutschen Symposium da, ne?
Also zum Thema Cask, unser guter Freund Christian Herzig ist ja auch großer Fan, ist ja auch regelmäßig in Großbritannien. Also da auf jeden Fall nochmal reinhören zu dem Thema. Da haben wir beide dann auch eben am Morgen, als wir am Flughafen saßen, nochmal über den Abend gesprochen, als wir uns durch die Cask-Biere in Anführungszeichen gekämpft haben.
Das ist ein Apfelsaft hier. Ja, es ist schon so ungewohnt.
Vielleicht ist das Zitat von Reinhold jetzt aus dem Kontext gerissen, ich weiß. Ne?
Aus dem Kontext. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Es ist ein spannendes Bier, ist aber jetzt, glaube ich...
Oder nicht?
Spannend. Ist aber jetzt nicht ein Bier, wo sie sagt, den ganzen Abend trinken, krieg ich hin. Also, zur Not, ja, aber sonst. von der Drinkability her finde ich das auch ein bisschen einfach, also, ist ja nichts Schlechtes, aber ist einfach für mich kein All-Night Drinkable Bier.
Also, ich hätte jetzt Probleme im Kopf, wenn man jetzt halt mit diesem Thema, ne, alte Malzsorten, alte Braugerstensorten, das Bier dann bekommt, da habe ich ein bisschen das Problem, dass der Hopfen dann, der bringt eine super Frische rein und interessante Aromen, aber überdeckt dann auch ein bisschen natürlich den Body. Ne?
Wobei es hier ja nicht so überdeckt, meinst du, wie bei dem Kellerpilz, ne, vom Sully, da darf natürlich dann quasi kein Mann. Also, aber ich bin mal gespannt auf die Auflösung auch nachher.
Ja.
Was ist da?
Das ist auch lecker. Also ich glaube,
Teil der Auflösung.
Macht auch, wer die Gewinner, wer die Jury gewählt hat.
Achso, oh. Mal gucken, wer recht hatte.
Es gibt ja kein Recht.
Doch, ich habe recht.
Es sei denn, du hast recht gehabt. Das
hätte ich recht. Dann würde ich es vielleicht nochmal...
Ja, habe ich direkt gesagt hier, das von Anfang an.
Was wir noch haben, ist das Bier der deutschen Kreativbrauer. Und an der Stelle auch nochmal ein Verweis auf unseren Bericht von der Braubivial. Da haben wir auch nochmal mit Olli Wesselow gesprochen und er hat noch ein bisschen was dazu gesagt. Auch nochmal die ein oder andere Aussage, die unser guter Freund mittlerweile.
Sully, alles gute Freunde.
Smokey George, wie ich ihn nennen darf. Georg Rittmeier, der neue Präsident.
Der hat lange geredet, ne?
Und die Kernaussage, die ich hier nochmal zusammenfassen darf, war ja, das einzig wahre Craftbier ist ein helles. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, weil ich sehe hier schon, also die deutschen Kreativbrauer, die haben hier kein helles gebraut, sondern
ein historisches Bier.
Ein historisches
Helles. Also man müsste sagen, experimentell, ne, von der Kategorie her.
Ja, genau. Und da müsste man auch mittlerweile, ich glaube, mittlerweile sind sie über 40. Das konnte ja bei der Braubiviale noch gar keiner so richtig übersehen, weil sich so viele im Laufe dieser Braubiviale am Brauer neu angemeldet haben. Ich glaube, mittlerweile sind sie tatsächlich über 40 Kreativbrauer, die sich da zusammengeschlossen haben. Also man darf sehr gespannt sein.
Oh, das wusste ich auch noch nicht, dass die so einen Zuwachs bekommen haben. Ich kenne nur immer die Fotos von den Gemeinschaftssuden. Da hast du immer so die üblichen Verdächtigen drauf, so 10 bis 12 Leute.
Es gibt verschiedene Stufen. Also du kannst, also verschiedene Mitgliedsstufen.
Ah, okay,
du kannst irgendwie Fördermitglied sein und Vollmitglied und...
Ja.
Reinhold, du bist doch der Rauchige.
Ja, yeah. Ich dachte dann auch schon zu Henrik. Ich hoffe, es ist nicht so wie ein Rauchbock. Damit habe ich Probleme.
Also auf der Flasche steht Hopfen, Kümmel, Wacholder, Salz und Hefe, gebraut mit historischem Spiegel- und Chevalier-Gerstenmalze.
Was ist denn nach dem Reinheitsgebot?
6,6. Kreativsud Nummer 2.
Nach dem Natürlichkeitsgebot.
Ganz genau.
Jo. Also Chevalier und Spiegelgerste, das sind die zwei alten Sorten. Chevalier hatten wir ja schon einmal heute bei dem amerikanischen Bier von Wormtown. Also das war auch tatsächlich in 3 Bieren drin. Das letzte,
was wir da noch gleich haben, auch noch
kommt auch noch. Und das ist, Chevalier ist eine Sorte, die war ganz stark im 19. Jahrhundert. Also man sagt, dass im viktorianischen Zeitalter wahrscheinlich 90% der britischen Biere und vielleicht auch noch einen ganzen Teil der Biere auf dem Kontinent mit Chevalier gebraut worden sind.
Das waren ja auch so die zwei Sorten, die ich mir habe merken können von unserem Ausflug, die eben sehr, sehr häufig gefallen sind. Das war Mary's Otter und eben die Chevalier-Braugerste. Also großes Thema da auf jeden Fall gewesen. Und natürlich gibt Christian gleich auch noch, wenn er es schon weiß, gibt es schon einen Zeitplan oder einen Ablaufplan, wenn ihr die im nächsten Jahr die gleichen Gebiete wieder besuchen? Oder
also Länder, ja. In Europa zumindest hat sich das etabliert. Es gibt Frankreich, Skandinavien, Zentraleuropa und UK als Themen für die Braugästenfahrten. Aber dann in dem Land, da sind wir relativ flexibel. Und wir wollen auch die Vielfalt. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir wieder nach East Anglia fahren, weil es noch so viele spannende Themen gibt in England. Ne? Wenn du nach Norden gehst, das ganze Thema auch Distilling, die ganzen Braugerstensorten, die dann eher in die Whisky-Produktion gehen. Im Süden hast du viel Export. Also da ist so viel spannende Themen. Dann Zentraleuropa heißt für mich, das kann Österreich, Slowakei, Tschechien, Polen, Rumänien, Ungarn. Also da gibt es auch ganz viele Länder, die da im Prinzip in Frage kommen. Also da werden wir das Geheimnis dann auch irgendwie so in den nächsten zwei Monaten lüften. Frankreich ist eigentlich immer gesetzt. Da geht's in die Champagne meistens, oder Bourgogne, weil das sind so die wichtigsten, das ist die Kornkammer da im Prinzip. Und wir wollen ja Braugäste sehen. Das heißt, es nützt nichts, wenn wir jetzt irgendwo hinfahren, wo es zwar Mälzereien oder Brauereien gibt. Also es soll eben auch Braugäste geben.
Hoffentlich steht nächstes Jahr noch was in Frankreich.
Ja, schauen wir mal.
Toi, toi, toi.
Ja, wenn die Gelbwesten da auch noch die Braugäste entdeckt haben.
Ich wollte sagen, passt auf jeden Fall auf, wenn ihr aus dem Bus aussteigt und aus Versehen dann so gelbe Westen dann habt. Nicht, dass ihr direkt niedergeknüppelt werdet.
In Paris ganz viel Felder.
Ja. Wenn ich da auf dem Laufenden bleiben möchte, wo muss ich mich in den Newsletter eintragen, damit ich 2019 die entsprechenden Updates dazu kriege?
Genau, auf unsere Webseite gehen, www.rmi-analytics, also alles englisch geschrieben, .com. Und da kann man sich für den Newsletter anmelden und da haben wir eigentlich immer alle Infos zu unseren Events. Dazu gehören die Crop-Touren und nächstes Jahr auch unsere große Konferenz in Warschau, die findet im März statt. Da trifft sich so wirklich das Who is Who der ganzen Rohstoffszene von der Züchtung über Erfassung, Handel bis hin zu Mälzern und Brauern. Und natürlich nicht zu vergessen, die Hopfenleute, die spielen natürlich auch eine Rolle. Ja, das ist das alle zwei Jahre wirklich das Highlight. International. Und was sagt ihr zu dem?
Ich wollte sagen, apropos
Highlight. Highlight wollte ich auch gerade sagen, ja.
Ich finde, Hendrik, es riecht gar nicht. Also wir haben
Dienstag.
Vor ein paar Tagen die Schlenkerla-Biere probiert. Wir haben einen Schlenkerla-Eiche getrunken und einen Schlenkerla-Weizen.
Ja, die habe ich ja ewig nicht getrunken.
Also ich habe ja Probleme mit Schlenkerla-Bockbieren. Sowohl die Eiche als auch das, was wir da vor Ort hatten.
Ja, kann ich so nicht sagen.
Süß und rauchig ist für mich immer so eine schwierige Kombination.
Echt? Ich finde gerade, wenn das Süße noch dazu kommt. Da gibt es auch von Rittmeier gibt es da ein ganz tolles Rauchbier. Dann passt es für mich.
Also das heißt, Schlenkerla Eiche ist mein Lieblings-Schlenkerla Bier, weil eben das nicht nur einfach nach Schinken schmeckt, sondern eben über diese malzige Süße und der Rauch eben so eingebunden ist. Aber ich finde, hier ist es tatsächlich, also normalerweise hat man so, es riecht mega rauchig und schmeckt dann weniger rauchig. Hier habe ich jetzt fast tatsächlich das Umgekehrte. Also ich habe reingeraucht und dachte so, oh, ein bisschen rauchen, dann schmeckst du, schmeckt aber rauchiger, als es riecht tatsächlich. Also das habe ich auch ganz, ganz selten gehabt.
Einfach noch so viel anderen Sachen.
Das ist einfach das extrem vielfältig.
Sehr komplex. Ja. Ne? Also man muss ja auch wirklich nochmal den Rest hier vorlesen. Da ist halt auch Weizen dran, dann eben Rauchmalz, dann auf jeden Fall auch Karamell, auch ein dunkles Karamellmalz. Und das ist natürlich schon eine Wahnsinns-Malzschüttung auch. Ne? Macht es nicht gerade einfach, das Bier dann auch wirklich... Oder die alten Sorten dann irgendwo da rauszuschmecken. Das war auch ein bisschen das Problem der Jury, dann zu sagen, Mensch, die Rauchkomponente, die ist natürlich, die ist schon da. Ne? Und die kann man nicht wegdiskutieren. Aber toll, also auch die ganzen Gewürze, mit denen sie da arbeiten und so, Wacholder und so. Spannend. Und für die natürlich auch ein super Projekt, glaube ich einfach, wo die sich finden und zusammenkommen. Und jeder bringt was mit wahrscheinlich oder jeder bringt eine Idee mit ein. Und irgendwie ist es ein Rezept aus 1616, also haben sich bestimmt auch viel Mühe gegeben, das dann zu recherchieren und rauszukitzeln, was damals eben da eingebraut wurde.
Kann man schwer als Stil jetzt fassen, oder?
Ja. Deswegen steht da wahrscheinlich Historical Beer, weil das ist einfach nicht irgendwie...
Aber schon für mich bisher absolut die Nummer 1, muss ich sagen. Also da bin ich
Präsentiert wurden sie oder repräsentiert wurden sie von Olli Wesselow und Andreas Seufert. Das ist der Brauer von Paxbräu. Und der ist ja auch bei Reinhold besonders hoch im Kurs. Einfach aufgrund der Flaschengröße. Ein Liter.
Nee, auch das mit dem, wie ist es, mit dem Seeschwarmpfeffer. Und
das
ist eigentlich
mega geil. Das ist gut, Asia, ne? Das haben wir auch, das haben wir auch getrunken. Das war's halt. Aber es ist natürlich immer schwierig. Man muss schon ein paar Gäste oder zumindest noch ein, zwei haben. Die Literklasse ist schon immer schwierig. Das wird ja auch warm.
Nicht bei Reinhold. Bei Reinhold
verstehe ich nicht.
Ich finde ihn halt so authentisch und er ist super Metal-Fan.
Ja.
Also das macht ihn halt nochmal doppelt sympathisch. Ja, die waren auch alle da. Also die kamen auch noch, die haben ihren Stand aufgebaut an dem Montag. Es war ja Montag vor der Brau. Haben ihren Kreativbrauerstand aufgebaut und als sie fertig waren, kamen sie dann alle abends noch rüber. Und war echt super. War noch lange da. Ich glaube, die waren auch ein Grund, warum das Kellerbier von Nils Oskar dann leer war.
From Asia with Love.
From Asia with Love, ja,
genau. Das ist genau. Also muss ich auch mal gucken, dass ich da nochmal dran komme. Kreativsort Nummer 2 ist das jetzt. Das heißt, darf man gespannt sein, wie das Ganze weitergeht. Umso größer das wird, muss natürlich gucken, in welche Richtung da man geht. Ähnliches in Anführungszeichen Problem, glaube ich, wie beim Senatsbock. Irgendwann ist man einfach dann zu groß, dass jetzt wirklich tatsächlich jeder, wenn du als Beispiel 40 Brauereien, selbst wenn du 10 Brauereien bist, wie willst du da noch jedem irgendwie die Möglichkeit geben, da den Einfluss gleichermaßen oder so zu geben? Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was wir da unter dem Motto noch sehen werden, wobei es theoretisch auch machen kann, machst Kreativbrauer und dann schreibst du unten drauf, den Sud haben jetzt 3 zusammen gemacht oder was auch immer. Also mal schauen.
Ich glaube, das ist für die auch eher fun. Die Botschaft ist ja für die eigentlich das Wichtigste.
Naja, aber dann, wenn du die Botschaft unter das Volk bringen möchtest, musst du natürlich auch regelmäßig ein Bier unter das Volk bringen. Ne?
Ja, stimmt. Wobei sie das ja auch mit ihren eigenen Bieren ganz gut machen können. Das haben sie auf der Messe ja auch gut gemacht. Da hatten sie zwar auch diesen Sud, aber sie hatten ja auch ihre eigenen Biere, die dann auch wirklich nochmal das Thema rausbringen.
Sag mal kurz, ob es das Richtige ist.
Ja. Achso. Dann doch so. Da gab es auch zum Beispiel Oma Lene, an dieser Stelle der Hinweis auf unsere Weihnachtsfolge, wo es das ja auch zu trinken gab. Sehr leckeres Bier, also besorgt euch das auch mal von Meschsee.
Steht noch eine Flasche, die ich gekauft habe, in deinem Kühlschrank, glaube ich, noch.
Auf Arbeit.
Was?
Hab ich doch mitgebracht, hast du doch gefragt.
Ach so.
Ja, ich habe ein Bier. Ein
Brown Ale. Weihnachtsbier, oder? Ein Brown Ale mit allen möglichen Gewürzen, die in Lebkuchen reinkommen.
Okay. Und Lebkuchen.
Das Bier ist vegan, da sind nur Gewürze drin.
Sicher?
Auf der Zutatenliste sogar nachgeschaut. Also tatsächlich komplett nur die Gewürze, nichts anderes.
So, was haben wir jetzt noch offen?
Wir haben noch das Cheshire Brewhouse. Cheshire Brewhouse aus Cheshire in UK. Ein englisch IPA mit Chevalier.
Also der Herr war ja auch im Interview.
Ja, genau.
Weil ich das gesehen habe vorhin in Cheshire und das war mir direkt... Weil das ist ja so immer ihre weirde Aussprache von diesen Shire-Sachen.
Shane Swindles, genau, der war im Interview. Ganz toller Typ. Der war auch auf der Crop-Tour mit.
Ach, schade.
Mit dem schwarzen Bart, so Vollbart. Boah. Bier fast verschluckt.
Hat der sich ja gestreut.
6,8%. Das stärkste Bier des heutigen Abends, nachdem ja hier der Kreativsud 2 hat 6,6 auf der Flasche, 6,9 auf der Liste.
Ja, stimmt. Ist mir auch aufgefallen.
Dementsprechend gehen wir davon aus, das ist jetzt der stärkste 6,8. Wir haben Golding Hops, wir haben eine Ale-Hefe, es ist natürlich obergärig und ja, unfiltriert. 6,8%. Hendrik, du bist von uns der IPA-Trinker. Ich
so?
Trinke eigentlich.
Wie kommst du auf diese...
Ich trinke eigentlich kein IPA mehr.
Dennis trinkt kein IPA alle 2 Wochen.
Und wie schmeckt es dir?
Das weiß ich noch nicht, aber ich probiere es mal.
Dann nehmen wir mal einen Schluck.
Nehmen wir alle mal einen Schluck.
Jo. Cheers. Auf Shane.
Oh, riecht schon sehr nach Beeren. Himbeeren. Ich habe ja vorhin einen Himbeerkompott gekocht.
Schmeckt auch sehr ein bisschen.
Himbeerkompott?
Ja.
Also nicht zu gesund leben, Reinhold.
Er ist nicht für mich. So. Ich esse ja kein Milchreis und kein Kompott, also ich esse kein Gemüse und kein.
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man dazu sagt, English IPA, ne? Ganz, ja, ganz wichtig. Ja. Also wir hätten, glaube ich, auch ein West Coast IPA hätten wir jetzt nicht zugelassen.
Ja.
Also wenn mir jetzt ein West Coast IPA eingereicht hätte, hätte ich gesagt, okay, und wo soll jetzt das Malzaroma dann rauskommen?
New England.
Ja, genau. Also English IPA war für uns so
okay,
war schon grenzwertig auf dem Papier, aber wir fanden das Projekt spannend.
So. Ja, aber echt beerig, süßlich.
Das schmeckt, finde ich fantastisch. Ja,
also super beerig.
Das ist Hammer, ne?
Ja, das ist Wahnsinn. Also das
Sehr überraschend. Quitte.
Quitte?
Quitte. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so
genau, ja, das, wie die
Quitte schmeckt.
Ja, das wollte ich auch noch sagen. Aber
lese ich ganz oft auf Antept.
Es gibt das Strandräuber Quitte.
Ich trinke ich ja.
Wer trinkt denn bitte Strandräuber?
Vor 2 Jahren habe ich Strandräuber Quitte getrunken, versehentlich zu Hause.
Versehentlich.
Aber wirklich, also ich glaube, das bärigste IPA, was ich, also das bärigste Bier, was ich bis jetzt getrunken habe, wo keine echte Beeren drin sind, glaube ich.
Ja.
Das ist gar nicht drin. Das ist alles so richtig ganz normal.
Ganz normal.
Reinheitsgeburt sozusagen.
Richtig.
Kornethopfen ist krass.
Spannender Hopfen. Nee, und wie gesagt, für ihn ist halt diese Braugerstensorte die Basis für seine Biere. Er macht jetzt mehrere Biere. Ich habe auch noch ein Bier da mit einer Sorte, die heißt Plymouth Archer. Das ist auch eine uralte Winterbraugerstensorte. Mhm. Und er hat auch im Interview gesagt, für ihn ist das wirklich ein Riesendurchbruch. Seit er mit diesen Sorten arbeitet, kann er das Bier nicht überhopfen. Weil diese Sorten einen so starken Malzkörper bringen.
Ah.
Früher hat er dann oft das Problem gehabt, dass er dann eben bei der Kalthopfung zu weit gegangen ist. Und gerade bei einem English IPA darf das eben auch nicht sein. Weil sonst hättest du ja im Prinzip ein American IPA. Ja. Und da ist er manchmal dann wirklich, hat er Schiffbruch erlitten. Und seit er jetzt mit diesem anderen Malz arbeitet, hat er überhaupt kein Problem, weil es kann so viel ab. Also das fängt so viel ab, ne, ja, mit dem Malzkörper, dass das ausgewogen und ausbalanciert ist. Und das finde ich hier auch wirklich so. Es ist da, es ist komplett da, aber du hast halt auch im Mund dann wirklich diesen Malzkörper und das passt wunderbar.
Also, ich bin sehr gespannt.
Also, ich finde es überraschend gut für einen Englischen. Aber ich bin halt mehr der American IPA-Fan.
Ich glaube, der Stil ist so total in Deutschland ja auch gar nicht so zu kriegen und bekannt. Ne?
Weil es ja tatsächlich vermeintlich der spannendere Stil, die amerikanische Interpretation ist. Ja, genau. Ne? Rainer, was wären denn jetzt deine Plätze 1 bis 3?
Oh Gottes Willen. Meine Plätze 1 bis 3. Ich habe tatsächlich zu allem was notiert, also ein, zwei Worte, für Antep nachher.
Vorbildlich.
Für Antep natürlich
nachher. Wie sehe ich, ob es hier Antep gibt?
Keine Ahnung.
Aber du tappst doch gar nicht mehr, hast du gesagt.
Ja, wenn ich nichts zu tun habe, tappe ich auch mal. So, meine 1 wäre, glaube ich, ich glaube, von tatsächlich fast das Bier von unserem guten Freund.
Oh, Sally.
Ja, Sally. Ich glaube, das wäre meine 1. Die 2 wäre, ich schwanke gerade, ich würde sagen, dass V2 und die 3 wäre, glaube ich, dieses Bier hier.
Ach, dieses.
Das englische IP. Ich glaube, das wäre tatsächlich mein Top 3.
Rick.
Ja, ich fange mal bei 3 an. 3 ist am schwierigsten für mich. Aber ich würde auch vielleicht fast beim Sully, glaube ich, tatsächlich, mit der 3. G2 nehme ich das English IPA, was wir gerade eben hatten.
Mhm.
Finde ich sehr, sehr gut. Und Platz 1 die Kreativbrauer. Also das genau mein Ding.
Bei mir ist das IPA, das English IPA ist die 3. 2 ist unser guter Freund der Sully mit seinem Kellerpilz und mir hat am besten geschmeckt tatsächlich das Maris Otter Extra Pale Ale. Knappe Nummer 4, die deutschen Kreativbrauer. Also auch schönes Ding. Aber
ich müsste mir was eingießen hier.
Soll ich euch aufklären?
Ja, sag jetzt mal, wie deine rein.
Ach so, okay. Ja, also ich finde auch, dass das English IPA hat mich total geflasht. Wäre so jetzt meine Nummer 2. Meine Nummer 1, weil ich auch einfach gerne Biere trinke, wo man auch mal noch ein, zwei Flaschen mehr trinken kann, wäre das Cream Ale. Finde ich wirklich spannend aus den USA. Mich haben aber die Typen vielleicht auch einfach so nachhaltig geflasht.
Also du kannst gerne mitkommen, zweite Aprilwoche.
Ja, klingt interessant. Und das Bier von den Kreativbrauern ist halt sehr komplex. Das ist ein spannendes Projekt und ich, einfach, das ist natürlich alles im Hinterkopf so. Ich glaube, wenn man von den anderen Brauereien noch mehr wüsste,
klar, dann
ist das auch immer natürlich nochmal einfach psychologisch dann auch. Ja, das wären so meine 3 Favoriten.
Das heißt, was war dann das offizielle Ranking inklusive Geschichte, inklusive Verkostung, inklusive Einsatz der oder zu gelten kommenden Einsatzes des alten Malzes?
Ja, also es wurden 4 dann ausgewählt als Gewinner. Das waren Warm Town Brewery mit dem Cream Ale. Mhm. Das war das eine Bier, was leider heute nicht da ist, nämlich das Nils Oskar Kellerbier aus Schweden. Mhm. Das waren die Kreativbrauer und das war Cheshire Brewhouse. Und dann wurde einer von den 4 wurde als Champion nochmal herausgehoben. Mhm. Und das war sozusagen der All-Time-Winner. Ja. Das war Cheshire Brewhouse mit dem English IPA.
Mit dem English IPA, okay. Ja. Also viel hilft viel. Das IPA setzt sich hier durch, aber ich glaube, letztendlich kann man als Fazit sagen, dass da nicht nur die Brauergewinner waren, die einfach was mitgenommen haben, sondern generell das ganze Thema, glaube ich, auch allein jetzt auch dadurch, dass wir uns jetzt hier nochmal eine Stunde zusammengesetzt haben, das ganze Thema, glaube ich, einfach nochmal mehr in das Bewusstsein der Leute gekommen ist und dann ja auch durchaus demnächst, wenn der eine oder andere dann im Craft Beer Store oder in der Biothek oder wo auch immer sein Bierchen kauft und dann steht tatsächlich vielleicht irgendwo drauf mit alter Braugerste blablabla gebraut, dass das einfach dann, wo du im ersten Moment jetzt gesagt hättest, vor einem halben Jahr, mit was? Ach komm, ich nehme das. Und dann jetzt aber eine gewisse Erkenntnis einfach dann da ist und man sagt, oh, das könnte vielleicht ganz spannend sein, das probiere ich mal. Und ich glaube, dann haben wir doch alle da bei dem Thema schon was gewonnen. Gucken wir mal, dass Reinhold jetzt gleich hier noch die Reste leer macht.
Ich muss auf die Toilette. Direkt hinter dir. Nein, ich finde auch, also Malz ist der neue Hopfen, haben wir so ein bisschen programmiert und ich finde, das ist einfach ein wichtiges Stichwort. Und hier war es einfach toll, dass man sieht, dass viele Länder da auch schon an dem Thema dran sind. Und denk mal zurück, vor 10, 20 Jahren hättest du die Hopfensorten vielleicht auch nicht benennen können. Mittlerweile kannst du sie relativ gut zuordnen, du weißt, wo sie herkommen, du weißt, was sie können. Zumindest so ein gutes Dutzend oder vielleicht auch noch mehr. Ich denke, das wird beim Malz auch kommen, also bei den Braugästen.
Ja.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn es auch noch am Ende ein bisschen Story dabei ist, es hilft ja auch, dem Verbraucher dann am Ende das Thema näher zu bringen. Weil es ist doch langweilig, wenn da drauf steht, Gerstenmalz oder Weizenmalz. Mehr steht ja im Prinzip nicht drauf. Das war's.
Und das, was Reinhard vorhin sagte, so, du willst ja keine Brauerei aufmachen. Ich glaube, mittlerweile ist einfach, also gutes Bier brauchen mittlerweile so viele Leute, mehr als dass man trinken kann. Wohnt in der Willigstraße, Reinhard bewegt schon richtig den Finger. Aber ich glaube, das ist dann tatsächlich so ein Alleinstellungsmerkmal, wo du dann eben sagen kannst, okay, English IPA stehen hier 40 in dem Regal, aber du hast jetzt eben irgendwas Besonderes gemacht oder was Besonderes eingesetzt, sei es Bio-Hopfen oder eben so eine alte Malzsorte. Danke dir, Reinhold.
Ja, sehr gerne.
Danke dir, Hendrik.
Ja, vielen Dank.
Und natürlich auch vielen Dank für die Einladung hier im Headquarter von RMI. Wir waren zum ersten Mal hier, aber bestimmt nicht zum letzten Mal. Demnächst bringen wieder mal ein bisschen
Drogen.
Ja.
Gerne, da habe ich keine Angst vor.
In 2 von 3 Fällen gibt es dann erstmal so eine einstweilige Verfügung, aber wie es hier läuft, dann bringen wir Bier mit. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Danke dir für die Einladung. rmi-analytics.com. Komm, meldet euch für den Newsletter an, dann verpasst ihr nichts. Und dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr bei der Braugerstenfahrt oder. Schauen wir mal. Oder vielleicht bei der großen Hüfentour 2020, die in der Planung ist. Dies und vieles mehr bei Männerabend. www.männerabend.info oder myhobbyhobby.de. In diesem Sinne durch für heute. Ich sage tschüss, bis dann.
Tschüss. Ciao.